Deutschlandfunk, das war der Tag.
Erinnern wir uns an den Spätherbst des vergangenen Jahres. Da hieß es, wir machen mal kurz einen Lockdown light, damit wir dann wieder halbwegs unbeschwert Weihnachten zusammen feiern können. Wir wissen alle, wie es tatsächlich gekommen ist. Wer hätte gedacht, dass auch an diesem ersten Advent das Szenario eines Lockdowns durch die Wohnstuben geistert? Immer lauter werden die Rufe aus der Wissenschaft, aus der Politik, auch aus Teilen der Bevölkerung, möglichst bald diese vierte Welle zu brechen. Und das mit rigorosen Maßnahmen. Die Worte von Jens Spahn, dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister, hörten sich bei Anne Will im Ersten vorhin so ähnlich an wie vor einem Jahr.
Eins bleibt dem auch richtig, in dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt sind, mit der Welle so groß wie sie ist, braucht es jetzt kontaktreduzierende Maßnahmen. Das sind zum einen die Bürgerinnen und Bürger, die das im Übrigen im Alltag auch stärker wieder beginnen, aber vor allem eben auch staatliches Handeln. Und dafür braucht es aus meiner Sicht besser gestern als morgen eine Runde von Bund und Ländern.
Wir berichten ausführlich über die Pandemie wie so oft. Wir sind aber auch in Frankreich bei einem Krisentreffen wegen der Flüchtlingswelle über den Ärmelkanal nach Großbritannien und im Baltikum, wo Spitzen von EU und NATO über die Belarus-Krise beraten haben. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Ja, das sind Rekorde, die keiner braucht. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert-Koch-Institut auf knapp 447 gestiegen. 44.400 Neuinfektionen. Ein Höchstwert für einen Samstag. Und die Bundeswehr hat 5 weitere Patienten von München nach Hamburg ausgeflogen, weil in Bayern die Krankenhäuser volllaufen. Und dann jetzt auch noch die ersten Omikron-Fälle in Deutschland. Theo Gehrs fasst aus Berlin die Lage und die Diskussionen zusammen.
Die im südlichen Afrika entdeckte neue Variante des Coronavirus ist in Deutschland angekommen. Und das ganz klassisch. Reiserückkehrer haben sie mitgebracht, ohne dass sie von der Existenz der neuen Variante etwas wussten. Im Dunkel tappten auch die Behörden, denn die Reisenden waren schon Mitte der Woche wieder gelandet. Der Alarm, dass eine neue Variante in Anmarsch sei, erfolgte erst Freitag. Die Fälle platzten in einer Pandemielage, die sich auch so schon täglich weiter verschärft. Heute kamen über 44.000 Infizierte dazu. Das Hauptproblem aber sind die 11 bis 12 Millionen Erwachsenen, die immer noch ungeimpft sind. Ausgehend von dieser Zahl macht der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn diese Rechnung auf.
Im Moment ist es so, dass etwa 0,8% der Infizierten tatsächlich auch auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Wenn wir jetzt einfach mal ausgehen von 12 Millionen, dann sind das 100.000 immer noch. Wenn wir das so einfach nur passieren ließen, ne? Wenn wir jetzt nichts täten. 100.000 Intensivpatienten, das wird das System nicht leisten können in den nächsten Monaten.
Deshalb gewinnt die Debatte um ein Herunterfahren des öffentlichen wie des privaten Lebens weiter an Fahrt. Bundespräsident Steinmeier ruft die Bürger zu freiwilligen Kontaktbeschränkungen auf. Markus Söder kündigt an, wir müssen das ganze Land leider noch stärker herunterfahren. Söder stützt sich ausdrücklich auf Forderungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Die Wissenschaftler verlangen umfassende Kontaktbeschränkungen ab Beginn der kommenden Woche für, Zitat, wenige Wochen. So einen Lockdown müsse es zumindest in den besonders betroffenen Regionen geben und er soll ausdrücklich nicht nur für Ungeimpfte, sondern auch für Geimpfte und Genesene gelten. Gerichtet ist dieser Brandbrief an 2 Regierungen, die geschäftsführende und die neue. Dieser wird auch Cem Özdemir von den Grünen angehören als Agrarminister. Und Özdemir weiß, die bisherigen Maßnahmen reichen nicht. Deshalb
Infektionsschutzgesetz werden wir nochmal anpacken müssen. Auch das Tabu Impfpflicht kann kein Tabu sein.
Und das wiederum bedeutet, unter der Regierung Scholz dürfte ein anderer Wind auch gegenüber Impfskeptikern wehen.
Wir müssen die überzeugen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und die, die sich nicht impfen lassen wollen, denen sage ich, Freiheit kommt auch einher mit Verantwortung. Wir werden nicht zulassen, dass diejenigen, die sich diszipliniert verhalten, die an Wissenschaft glauben, die nicht daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, dass die weiterhin leiden müssen unter denjenigen, die glauben, dass die Sonderrechte genießen.
Daneben soll das Impftempo erhöht werden. Doch auch da läuft das System zwar hoch, aber nicht rund, was Ärzte mit Blick auf die Verteilung der Impfdosen beklagen. Zu wenig und zu spät kommen sie an. Die Folge, immer wieder müssen Impfwillige, die teilweise stundenlang anstehen, wegen fehlender Impfdosen nach Hause geschickt werden. Jens Spahn räumt Logistikprobleme ein, rechnet aber auch vor, wie viele Impfdosen derzeit in der Pipeline sind.
Wir liefern innerhalb von 10 Tagen fast 18 Millionen Impfdosen aus, Hälfte, Hälfte Moderna, BioNTech, von denen 3,5 bis heute verimpft sind. Das heißt, in der Versorgung sind im Moment Anfang nächster Woche 14 Millionen unverimpfte Dosen.
Zudem wird an weiteren Maßnahmen gestrickt, um das Impfniveau hochzuhalten. Ein möglicher Schritt, konsequentes 2G bis weit in das nächste Jahr hinein. Das kann sich Jens Spahn vorstellen.
Ich fände es übrigens wichtig, wenn wir noch viele, viele Monate auch nach dieser Welle bei 2G blieben. Einfach mal als Grundkonzept in vielen Bereichen 2G weiter gelten lassen.
Konsequentes 2G heißt übersetzt Lockdown für Monate und zwar für Ungeimpfte.
Theo Geers über die Corona-Situation in Deutschland. In Südafrika werden die Corona-Maßnahmen verschärft. Das hat Präsident Cyril Ramaphosa am Abend in einer im Fernsehen übertragenen Rede bekannt gegeben. Unter anderem soll eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche kommen als Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen im Lande. Und doch kann Ramaphosa die Restriktionen aus dem Ausland gegen sein Land wegen der Omikron-Variante nicht nachvollziehen, sagte er. Jana Gent berichtet aus Südafrika.
Es waren klare Worte vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, die sich indirekt auch an Deutschland richteten.
We are deeply disappointed by the decision of several countries to prohibit travel.
Wir sind tief enttäuscht, dass nachdem die Omikron-Variante identifiziert wurde, einige Länder Reisebeschränkungen erhoben haben. Wir fordern diese Länder auf, ihre Entscheidungen zu überdenken. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Rechtfertigung dafür, diese Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Auf internationaler Bühne kritisierte auch die Sprecherin der Nationalversammlung, Nosiviwe Mapisan-Gakula, die Reisebeschränkungen. Auf einer Veranstaltung der Schwellenländer BRICS wählte sie deutliche Worte.
This COVID is entrenching stereotypes which you cannot imagine.
Covid stärkt Vorurteile, die man sich nicht vorstellen kann. Tatsache ist doch, dass Wissenschaftler in Südafrika auf diese Variante aufmerksam geworden sind und sie identifiziert haben. Auf uns wirkt es so, dass wir dafür bestraft werden, dass sie die Welt über Omikron informiert haben. Die neue Variante bereitet den Behörden in Südafrika durchaus Sorgen, weil nach langer Zeit die Infektionszahlen wieder deutlich gestiegen sind. Der Anteil der positiven Tests erhöhte sich innerhalb von weniger als einer Woche von 2% auf gut 9%. Lockdown-Regeln werden vorerst aber nicht verschärft, wohl auch, weil die Symptome, zumindest bei den bisher Infizierten, mild waren. Deshalb kann Angelique Coetzee sich auch vorstellen, dass die Omikron-Variante vielleicht schon längst in anderen Ländern dominiert. Sie leitet die südafrikanische Medizinervereinigung SAMA.
For now, it is extremely mild cases that we are seeing.
Bisher sind die Fälle alle extrem mild verlaufen. Wenn ich mir die Symptome anschaue, dann denke ich derzeit, dass andere Länder das übersehen haben könnten. Es sind körperliche Schmerzen, Kopfschmerzen und extreme Müdigkeit. Und es sind jüngere Leute betroffen, meist Männer bisher, alle unter 40. In 2 Wochen könnte das anders aussehen, aber das ist Stand heute. Im Grunde scheint sich die komplette Gesellschaft einig darin zu sein, dass Südafrika zum Sündenbock gemacht wird. Menschen auf der Straße äußern sich ähnlich wie Politiker verschiedener Lager und auch wie Ärzte und Forschende. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat sich erneut auf die Seite der afrikanischen Staaten gestellt, die auf der roten Liste vieler Länder weltweit sind, allen voran Südafrika. Reisebeschränkungen sollten immer auf wissenschaftlichen Grundlagen basieren, heißt es in einer Erklärung. Am härtesten ist ohne Zweifel die Tourismusindustrie in Südafrika betroffen. Jordine Hill-Lewis ist Bürgermeister von Kapstadt, einer Stadt, die mehr als andere vom Tourismus leben.
I think that this was premature.
Das war verfrüht. Wir hätten nicht sofort auf die rote Liste kommen dürfen. Zehntausende Familien in dieser Stadt hängen vom Tourismus ab. Ich wurde mit Nachrichten von Tourveranstaltern überhäuft, die sagten, sie hätten zum ersten Mal wieder einen ausgebuchten Dezember. Besitzer kleiner Hotels und Pensionen sagen, alle Gäste haben storniert. Südafrika hat nun 3 Tage hintereinander jeweils etwa 3000 Neuinfektionen gehabt. Mehr als 80% aller Fälle konzentrieren sich auf Gauteng, die Provinz, in der die Städte Pretoria, Johannesburg und die Metropolregion Ekurhuleni liegen.
Jana Gent hat uns diesen Bericht aus Südafrika überspielt. Es wird zur Gewohnheit, wo man früher gerne mal das Mobiltelefon zu Hause gelassen hat, wenn man ins Theater gegangen ist, zum Beispiel ins Kino oder einfach zum Essen. Da ist es heute unverzichtbar, um das darauf gespeicherte Impfzertifikat vorzeigen zu können. Das ist auch in der Schweiz seit September nicht anders, aber dort wehren sich viele Menschen gegen dieses Covid-19-Zertifikat für Impfung, Genesenenstatus oder Negativtestung. Und so gab es heute eine Volksabstimmung über ein dahinterstehendes Gesetz. Katrin Hondl.
Die Schweizerinnen und Schweizer haben Ja gesagt. Deutlicher noch als die Umfragen erwarten ließen, gab eine klare Mehrheit ihre Zustimmung zum geltenden Covid-19-Gesetz. Ein Sieg der Vernunft, meint sichtlich erleichtert Peter Metzinger, der Leiter des zivilgesellschaftlichen Ja-Komitees im Schweizer Fernsehen SRF.
Also wir waren uns eigentlich immer sicher, dass in der Schweiz eine Mehrheit für die Vernunft ist und für Wissenschaftsorientierung und Fakten. Natürlich hätte es auch anders kommen können und wir haben bis zum letzten Moment deswegen auch alles gegeben. Aber es zeigt sich halt doch, dass in der Schweiz die Vernunft regiert.
62% haben für das Covid-Gesetz gestimmt, die Grundlage unter anderem für das heftig umstrittene 3G-Zertifikat, den Geimpft-Genesen-Getestet-Nachweis, der in der Schweiz unter anderem in Restaurants und bei Veranstaltungen vorgezeigt werden muss. Gegen das Zertifikat hatte es in den vergangenen Wochen lautstarke und teilweise auch gewaltsame Proteste von Maßnahmen und Impfgegnern gegeben. Unterstützt von der rechten Schweizer Volkspartei SVP und schwerreichen Geldgebern dominierte das Nein-Komitee nicht nur die Debatten, sondern auch mit auffallend vielen Plakaten den öffentlichen Raum vor der Volksabstimmung. Nun gilt es, die Niederlage zu akzeptieren.
Warte mal wohl darüber müssen, ja.
Wohl oder übel müsse man das wohl, so Josef Ender, der Sprecher des Nein-Komitees und Mitgründer eines sogenannten Aktionsbündnisses Urkantone gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Man werde aber weiter gegen das Gesetz kämpfen. Das kündigte auch die Parlamentarierin Martina Bircher an. Ihre Partei, die SVP, hatte als einzige große Schweizer Partei bei der Volksabstimmung zur Ablehnung des Covid-Gesetzes aufgerufen.
Wir von der SVP, wir werden ganz klar versuchen, dem Bundesrat eine rote Linie aufzuzeigen, bis wohin er das Zertifikat benutzen darf. Sicher nicht eine Ausweitung auf 2G, geimpft und Genesene.
Ähnlich wie in Deutschland ist in den vergangenen Wochen auch in der Schweiz die Zahl der Corona-Neuinfektionen drastisch gestiegen. Die Impfquote im Land ist mit rund 65% vergleichsweise niedrig. Trotz dringender Empfehlungen aus der Wissenschaft hat die Schweizer Regierung bislang auf eine landesweite Verschärfung der Pandemie-Maßnahmen verzichtet. Möglicherweise ändert sich das nun nach dem klaren Votum des Schweizer Stimmvolks.
Ein Weg, die Infektionszahlen zumindest nicht noch weiter eskalieren zu lassen, ist die Impfung und die Bevölkerungsgruppe, die bei uns noch gar nicht, bis auf wenige Ausnahmen, pharmakologisch immunisiert worden ist. Das ist die der Kinder unter 12 Jahren. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die 5- bis 11-Jährigen dran sind, bis die ständige Impfkommission grünes Licht gibt. Dabei kann sie auf Erfahrungen aus Israel zurückgreifen, wo Grundschulkinder aktuell schon geimpft werden. Aus Tel Aviv, Tim Assmann.
Schau zur Seite und zähl schnell bis 5, sagt der Krankenpfleger zu einem kleinen Jungen. Dann setzt er die Spritze an und schon ist alles vorbei.
So.
Der Junge heißt Tom, ist 6 Jahre alt und seine Eltern haben ihn in Tel Aviv gemeinsam zur Impfung begleitet, um ihm etwas die Angst zu nehmen. In seiner Schulklasse wird Tom wohl der erste Geimpfte sein, erzählt Vater Adi.
I'm not afraid of the vaccination. I don't
see. Mir macht die Impfung keine Sorgen, ich sehe sie nicht als Gefahr. Viele Eltern in unserem Umfeld warten noch ab. Sie haben es nicht eilig, denn für Kinder scheint es nicht bedrohlich zu sein. Rund 1,2 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 11 gibt es in Israel. In den ersten Tagen nach Beginn der Impfkampagne wurden nur für rund 3% von ihnen Termine ausgemacht. In Umfragen gaben nur 40-50% der befragten Eltern an, ihre Kinder impfen lassen zu wollen. Politiker und Gesundheitsexperten werben eindringlich für die Impfungen, die in Israel überwiegend von den Krankenkassen durchgeführt werden. Ruth Rellberg ist Vorsitzende der größten Kasse des Landes, Clalit. Wir brauchen die Kooperation von Eltern und Kindern. Die Impfungen sind sehr wichtig. Wir sehen, dass auch Kinder ernsthaft erkranken können. Ein Expertengremium der Regierung hat die Impfungen empfohlen und erklärt, die Vorteile überwögen die Risiken. In Israel nahm die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt wieder zu, besonders bei den 5- bis 11-Jährigen.
27 Migranten ertrunken im Ärmelkanal. Das Unglück vom Mittwoch war das bisher schlimmste Flüchtlingsdrama in der Meerenge zwischen europäischem Festland und Großbritannien. Frankreichs Innenminister hat reagiert, hat für heute ein Krisentreffen einberufen mit Regierungsvertretern aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden und der zuständigen EU-Kommissarin. Und was herauskam in Calais, das fasst Christiane Kess zusammen.
Noch enger zusammenarbeiten beim Kampf gegen Schlepper wollen Frankreich, Deutschland, Belgien und die Niederlande. Aber auch die Kooperation mit Großbritannien soll verstärkt werden. Nach dem Ärger der letzten Tage gab sich Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin einerseits versöhnlich. Die Briten sind unsere Verbündeten. Dieses Treffen war nicht antibritisch, sondern pro-europäisch. Gleichzeitig mahnte Darmanin aber, die britische Seite müsse mithelfen, die Netzwerke der Schlepper zu zerschlagen. Es fehlten Informationen und Antworten auf Fragen der französischen Polizei. Außerdem verlangt Frankreichs Innenminister von der Regierung im Vereinigten Königreich, die illegale Beschäftigung von Migranten einzuschränken. Die Migranten kommen nach Calais, Dünkirchen oder den Norden Frankreichs und riskieren ihr Leben beim Überqueren des Ärmelkanals, weil sie vom britischen Arbeitsmarkt angezogen werden, wo man ohne Ausweispapiere arbeiten kann, aber auch, weil es keinen legalen Weg mehr gibt, in Großbritannien Asyl zu beantragen. Frankreichs Plädoyer also, Großbritannien muss Migranten hineinlassen, die Asyl beantragen wollen. Großbritannien ist aus dem politischen Europa ausgetreten, aber nicht aus der Welt. Wir müssen ernsthaft an diesen Fragen arbeiten, ohne Geiseln der Innenpolitik zu werden. Vergangenen Donnerstag hatte der britische Premierminister Boris Johnson einen Brief an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf Twitter veröffentlicht. Darin verlangte er, dass Frankreich Migranten, die nach Großbritannien übersetzen, zurücknimmt. Die Reaktion aus Paris ließ nicht lange auf sich warten. Innenminister Darmanin lud seine britische Amtskollegin Priti Patel kurzerhand von dem Treffen in Calais wieder aus. Traute Einigkeit herrschte bei den verbliebenen Gästen. Stefan Mayer, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, nannte die Situation am Ärmelkanal in höchster Weise besorgniserregend. Sie sei ein europäisches Problem, das als Lösung eine gemeinsame europäische Asylpolitik erfordere.
In diesem Zusammenhang spielt Großbritannien eine sehr wichtige Rolle. Wir sind der Auffassung, dass es dringend erforderlich ist, dass zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ein Post-Dublin-Abkommen verhandelt wird, das zum Inhalt hat, dass auch die Frage gegenseitiger Rückführungen dabei geregelt wird.
Schon ab diesem Mittwoch wird ein Flugzeug der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex bei der Überwachung des Ärmelkanals helfen. Tag und Nacht soll es die Route der Migranten überfliegen und die französischen, niederländischen und belgischen Sicherheitskräfte bei der Überwachung unterstützen. Ylva Johansson, EU-Kommissarin für Inneres, will neben Frontex auch die EU-Polizeibehörde Europol stärker einbinden, deren Vertreter bei dem Treffen in Calais ebenfalls dabei waren. Wir haben Informationen darüber bekommen, wie gut die Schlepper vernetzt sind. Sie organisieren diese Routen nach industriellem Maßstab. Deshalb brauchen wir eine noch engere Zusammenarbeit der Polizei mit Hilfe von Europol. Wir müssen mehr Informationen teilen und uns der Finanzierung annehmen. Es ist ein sehr lukratives Geschäft, das die Schlepper betreiben.
Das vom Despoten Alexander Lukaschenko regierte Belarus grenzt im Westen nicht nur an unser Nachbarland Polen, sondern etwas weiter nördlich auch noch an zwei weitere EU-Staaten, an Litauen und Lettland. Dort im Baltikum geht schon länger die Angst um vor dem langen Arm der Russen, aber ganz konkret und aktuell auch vor den Auswirkungen des Streits zwischen der Europäischen Union und eben Belarus. Deshalb waren die Spitzen von NATO und EU heute dort in Litauen und Lettland und haben beiden Ländern ihre volle Solidarität zugesichert. Alexander Göbel.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte in Riga, Lettland sei wie auch Litauen einem zynischen und gefährlichen hybriden Angriff durch das Regime im benachbarten Belarus ausgesetzt. Machthaber Lukaschenko locke weiterhin gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk, um sie dann in die EU zu schleusen. Litauen und Lettland seien mit dieser Krise an ihren jeweils langen Grenzen zu Belarus sowohl menschlich als auch resolut umgegangen, lobte von der Leyen. Sie sagte, weitere Unterstützung durch die Grenzschutzbehörde Frontex, das Asylbüro EASO und Europol zu. Wie Polen würden auch Lettland und Litauen von der geplanten Verdreifachung der EU-Mittel für Grenzmanagement profitieren. Der Fonds werde auf insgesamt 200 Millionen Euro aufgestockt. Diese Mittel, so von der Leyen, könnten etwa für die Ausrüstung von Grenzbeamten, für elektronische Grenzüberwachung oder für Fahrzeuge verwendet werden. Lukaschenko sei mit seinem Plan gescheitert, die EU zu spalten, betonte die Kommissionschefin. Dennoch gelte es, aus diesen Vorgängen zu lernen. Die Gegner der EU, so von der Leyen, scheuten nicht zurück vor Desinformation, Cyberattacken oder dem Ausnutzen von menschlichem Leid. Deswegen müssten EU und NATO sich noch enger abstimmen. Litauens Präsident Nausėda forderte von der NATO, die Beziehungen zu Belarus zu überdenken. Das Militär des Landes sei zunehmend integriert in die russischen Streitkräfte. Das stelle die NATO vor neue Herausforderungen, sagte Nausėda. Belarus werde die Einheit von NATO und Europäischer Union auch weiterhin testen. Dies gelte auch für die Fähigkeit, darauf zu reagieren und hybriden Angriffen entgegenzutreten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg versicherte, kein NATO-Verbündeter sei auf sich allein gestellt. Ausdrücklich begrüßte er die geplante EU-NATO-Erklärung zur engeren Zusammenarbeit. Beunruhigt zeigte sich der NATO-Generalsekretär angesichts des erneuten russischen Truppenaufmarsches samt Panzern, Artillerie und Drohnen an der ukrainischen Grenze. Eindringlich rief Stoltenberg die Regierung in Moskau zum Einlenken auf. Die NATO bleibe wachsam und werde die Ukraine auch weiterhin politisch und praktisch unterstützen. Die Lage an den Grenzen zu Belarus sowie zwischen Russland und der Ukraine wird kommenden Dienstag und Mittwoch auch Thema des Treffens der NATO-Außenminister im lettischen Riga sein.
Ein Beitrag von Alexander Göbel und damit zur Presseschau, zusammengestellt von Philipp Hinken, vorgetragen von Martin Schaller.
Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter. Hinzu kommt die Sorge vor der neuen Omikron-Mutante. Die westfälischen Nachrichten aus Münster meinen, jetzt hilft nur noch klare Kante, bundesweit und so fort. Kontaktbeschränkungen im Privaten, konsequent 2G, ein Ausbau der Impfoffensive und zur Not die Einführung der allgemeinen Impfpflicht. Der länderspezifische Maßnahmenflickenteppich ist niemandem zu erklären. Klar, die Inzidenzen sind teils gravierend unterschiedlich, dennoch ist die Not inzwischen überall riesengroß. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht den designierten Kanzler Scholz in der Pflicht. Ihm ist es bislang nicht gelungen, das Führungsvakuum zu füllen. Scholz darf nicht so zögerlich auftreten, wie er es bisher getan hat. Er muss jetzt im Zusammenspiel mit den Ministerpräsidenten Führungsstärke zeigen. Drastischer formuliert es das Westfalenblatt aus Bielefeld. Hier fehlt es dramatisch an Führung. Während Angela Merkel schweigt, erklärt Olaf Scholz, es gebe nichts, was nicht in Betracht gezogen werde. Was bitte sollen die Menschen mit so einem Satz anfangen? Das ist Rumgeeiere in Reinkultur und ein einziges Trauerspiel. Die Badische Zeitung aus Freiburg notiert, SPD, Grüne und Liberale werden am Dienstag juristische Leitlinien vorgegeben bekommen, wenn das Bundesverfassungsgericht über die Bundesnotbremse aus der dritten Welle urteilt. In der vierten tut die Bremse erst recht Not und sollte unter Berücksichtigung der Karlsruher Vorgaben beschlossen werden. Mit Blick auf die neue Omikron-Mutante des Coronavirus wirft die Neue Osnabrücker Zeitung ein, die Gefahr darf weder verharmlost noch dramatisiert werden. Panikmache vergrößert nur die Krise. Es wird noch bis zu 2 Wochen dauern, bis belastbare Daten vorliegen. Ruhe und Zuversicht dürfen auf dem Höhepunkt der vierten Corona-Welle nicht verloren gehen. Nächstes Thema. Nach dem Flüchtlingsdrama im Ärmelkanal mit 27 Toten hält der Streit zwischen Großbritannien und Frankreich an. Die Süddeutsche Zeitung notiert, die Regierungen in Paris und London geben den Schleusern und einander die Schuld. London beschimpft die Franzosen, die Strände nicht ausreichend zu kontrollieren. Die Kommunikation zeigt, was passiert, wenn Populisten an die Macht kommen, beziehungsweise im Fall Frankreichs die Opposition dominieren. Der Tagesspiegel aus Berlin konstatiert, Johnsons Opportunismus und Macrons Reaktion stoßen besonders bitter auf, weil beide, sachlich betrachtet, Interesse an einer Einigung haben müssten. Das Drama am Ärmelkanal und die destruktive Reduzierung der Herausforderung auf innenpolitischen Gewinn sollte Deutschland eine Warnung sein. Migration ist komplexer, als es die Narrative von der Festung Europa und den Massen, die alle nach Deutschland wollen, wiedergeben.
Vielen Dank, Martin Schaller, für diese Pressestimmen. Die Redaktion dafür hatte Philipp Hinken. Diese 25 Minuten Aktuelles im Deutschlandfunk gehen zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht und dann einen guten Start in die neue Woche.